In der Türkei sind jetzt am 10. August Präsidentschaftswahlen. Und es gab ja im letzten Jahr, so würde ich es nennen, drei politische Erdbeben, die vielleicht die Türkei auch verändert haben, aber die so offensichtlich Erdogan nicht mehr geschadet haben. Das erste waren vielleicht die Gezi-Park-Proteste in der Türkei, dann vielleicht die Korruptionsaffäre und Twitter-Verbot und alles, was da gefolgt ist. Und dann noch diese Auseinandersetzung mit Fethullah Gülen. Aber ich bleibe jetzt vielleicht gleich beim Anfang bei den Gezi-Park-Protesten. Was ist denn geblieben in der Bevölkerung von der Bewegung, die da für mehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit und Frieden demonstriert hat?
Die Gezi-Bewegung mobilisierte Millionen von Menschen, die gegen den autoritären Regierungsstil und die neoliberale Wirtschaftspolitik der AKP waren. Die Entstehung dieser Protestbewegung hätte niemand so voraussehen können, wenn man ehrlich sein soll. Und sie entstand plötzlich und sie wurde auch plötzlich sehr groß. Aber irgendwann kam es dazu, dass die Bewegung sozusagen ihre natürlichen Grenzen erreichte. Fast alle, die es hätten machen können, waren auf der Straße oder zumindest auf der Straße gewesen. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Die Polizei ging weiterhin äußerst brutal vor, sodass viele dadurch eingeschüchtert wurden. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, irgendwann erkannt haben, dass die Bewegung ihre äußersten Grenzen erreicht hatte, dass man nicht mehr gewinnen könnte und dadurch ihre Hoffnung verloren. Ab dann war weniger die Gemeinsamkeit, nämlich dass man gegen die Regierung ist, wichtig, als was für politische Vorstellungen die jeweiligen Akteure hatten. Bei den Kommunalwahlen, die im März dieses Jahres stattfanden, stellte sich das sehr klar heraus. Die Kluft zwischen verschiedenen politischen Strömungen und ethnischen sowie religiösen Bevölkerungsgruppen war nicht kleiner geworden durch die Proteste. Vielmehr pries jede Gruppe ihre eigene Strategie als die einzig wahre und versuchte, ihre eigenen Befindlichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwischen denen, die die kemalistische JHP als die realistische Option unterstützt haben, und denen, die HDP, das ist eine Koalition sozusagen zwischen, oder eine neue Partei, die aus verschiedenen Parteien und Bewegungen besteht, unter anderem die kurdische BDP, das ist eine linke kurdische Partei, und diversen linken Fraktionen. Es gab also diese Konkurrenzsituation zwischen den beiden Parteien und das hat die Bewegung noch mehr gespalten. Ich würde sagen, letztendlich ist übrig geblieben, neben sehr wertvollen Erfahrungen natürlich, die ins kollektive Bewusstsein der dortigen Gesellschaft eingegangen sind, eher eine Frustration. Man hat versucht und es hat nicht geklappt. Man hat die Macht der anderen Seite zum ersten Mal richtig einschätzen können. Und sie war sehr groß.
Also hat so eine integrative Opposition gefehlt, also die die Bewegung aufgenommen hätte und nicht so in klein-klein gespalten hat. Ja, dann gab es ja auch im Dezember 2013 die Korruptionsaffäre, die ich schon angesprochen hatte. Da war der Sohn von Erdogan verstrickt und daraufhin hat er ja sehr restriktiv sowas wie Facebook und Twitter hauptsächlich und YouTube zensiert. Warum hat das nicht zur Mobilisierung geführt für weitere Protest gegen diesen Maßnahmen?
Also einerseits war es zeitlich vielleicht nicht besonders optimal. Das war genau, als die Gezi-Bewegung zerschlagen war und die Leute kaum Hoffnung mehr hatten. Das war bestimmt ein wichtiger Faktor. Aber es gibt auch interessante Studien, die belegen, dass in Ländern, in denen Korruption eine normale alltägliche Erfahrung ist, ein solcher Skandal nur selten das Wahlverhalten der Bevölkerung beeinflussen. Das meistens in Verbindung mit einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Solche Skandale spielen eine größere Rolle in den Ländern, in denen die Leute wenig alltägliche Erfahrungen mit Korruption haben.
Wie ist denn eigentlich mal die Gülen-Bewegung einzuschätzen in der Türkei? Hat die politisch eine Machtstellung oder ist das so völlig verklärt hier dargestellt?
Die Gülen-Bewegung ist eine religiös-konservative und konspirativ agierende Bewegung, die vielleicht mit Opus Dei zu vergleichen wäre. Ihr Hauptziel ist die Unterwanderung wichtiger Positionen in der staatlichen Bürokratie, um in ihren Händen möglichst viel Macht zu konzentrieren. Das ist eine riesige Bewegung, die existiert weltweit, auch hier in Deutschland. Haben sie ihre eigenen Privatschulen. Sie haben Bauunternehmen, riesige wiederum. Sie haben eigene Universitäten und sehr viele Mitglieder und ein sehr großes Kapital. Also ja, das ist eine Bewegung, die sehr machtvoll ist. Die AKP koalierte mit der Gülen-Bewegung, bis ihre wichtigsten gemeinsamen Feinde aus dem Weg geräumt waren. Dann beschloss die Parteileitung um Erdogan, dass sie mächtig genug, um alleine zu regieren, also dieser Koalition nicht mehr bedurfte. Was kam der Angriff der AKP auf die Gülen-Bewegung? Die Nachhilfeschulen, die ein äußerst wichtiger Teil des ganzen Gülen-Netzwerks sind, da in diesen die Rekrutierung neuer Mitglieder stattfindet, wurden verboten. Und der Korruptionsskandal war sozusagen die Antwort der Gülen-Bewegung. Sie hatten Telefonate zwischen hohen Beamten, Regierungsmitgliedern, Kindern von Ministern, berühmten Journalisten, Geschäftsleuten etc. abgehört. Und diese Telefonate wurden dann veröffentlicht. Alle Menschen in der Türkei wissen mittlerweile, dass die Regierung korrupt ist und das in einem Ausmaß, das selbst in einem Land wie der Türkei so groß, dass man Vergleichbares nicht kennt. Allein in die Taschen der Erdogan-Familie flossen Milliarden von Euro. Und viele Menschen, die der Gülen-Bewegung genauso fern stehen wie der AKP, hatten sich durch den Skandal Hoffnungen gemacht, aber das war letztendlich umsonst.
Wie du jetzt analysiert hast, schadet das jetzt nicht unbedingt Erdogan in seiner Stellung als Regierungsoberhaupt und jetzt lässt er sich ja als Präsident wahrscheinlich wählen am 10. August. Wie sehen denn momentan so die Umfragen aus? Ist da mit einer überwältigenden Mehrheit für Erdogan zu rechnen?
Zwei der von der Gülen-Bewegung veröffentlichten Telefonate zeigten, wie Umfrageergebnisse bei der Veröffentlichung manipuliert wurden. Deshalb ist hier allgemein Vorsicht geboten. Aber im Großen und Ganzen sieht es so aus, dass Erdogan vorne ist und mit einem klaren Abstand. Die Wahl hat zwei Runden. Wenn es der Opposition gelingen sollte, sich in der zweiten Runde auf einen Kandidaten zu konzentrieren, könnte es vielleicht eine Chance geben, aber selbst das ist unklar und nicht sehr wahrscheinlich.
Nun sind in der letzten Zeit auch ein paar Gesetze beschlossen worden, die so wieder ein bisschen zur Islamisierung führen der Türkei. Es wurde ein Alkoholverbot durchgesetzt, dann wieder die Geschlechtertrennung in Studentenwohnheimen. Jetzt hat der Regierungssprecher Bülent Arınç gesagt, dass Frauen in der Öffentlichkeit doch nicht zu lachen haben. Das wäre unschicklich. Stoßen solche Äußerungen oder Maßnahmen nicht auch auf Protest bei den jungen Wählerinnen und Wählern in der Türkei?
Protest, Unmut, ja, natürlich. Das Problem ist, dass es nicht unbedingt eine Frage der Generation ist. Viele junge Menschen in der Türkei sind sehr konservativ und haben kein Problem mit Autoritarismus oder den sogenannten sunnitisch-islamischen Werten. Es lässt sich leider auch kein eindeutiger Wandel in positiver Hinsicht feststellen. Teile der Gesellschaft emanzipieren sich von solchen Weltanschauungen oder Lebensvorstellungen. Andere verfestigen sich aber immer weiter darin oder erleben einen Wandel eher in die Richtung eines islamischen Konservatismus.
Jetzt hat neuerdings auch durch die Bombardierung von Gaza so Erdogan ein paar antisemitische Äußerungen kundgetan und die stoßen auch ein bisschen auf Resonanz bei den Türkinnen und Türken. Aber die haben ja eigentlich auch ein eigenes Problem, nämlich die Kurdenfrage ist noch nicht gelöst. Immer noch nicht, auch wenn es Zugeständnisse gab. Ja, wie schätzt du diese Auseinandersetzung noch ein? Hat die noch überhaupt eine Relevanz in der Türkei?
Zuerst zum Antisemitismus in der Türkei. Das wäre eigentlich ein großes Thema, müsste man lange drüber reden und nicht nur ein paar Sätze. Aber jetzt im Rahmen dieses Interviews, glaube ich, sind mehr als ein paar Sätze nicht drin. Es ist nicht auf bisschen Resonanz gestoßen. Der Antisemitismus in der Türkei wird stärker und stärker. Eine der Regierung nahestehende Tageszeitung hat zum Beispiel das Bild Adolf Hitlers mitten in ihrem Kreuzworträtsel gehabt. Und die Lösung, die dann am Ende rauskam, war, wir sehnen uns nach dir. Menschen gehen mit Hakenkreuzen, Hitlerbildern auf Kundgebungen, die von der AKP oder von AKP-nahen Kräften organisiert wurden, werden. Und natürlich gibt es Menschen, die darauf hinweisen, dass es ein großes gesellschaftliches Problem darstellt, aber es gibt kein solches Problembewusstsein und ich würde sagen, die Antisemiten, also die klar erkennbaren Antisemiten, die sich als solche äußern offen, stellen wahrscheinlich die Mehrheit dar. Die Kurdenfrage, ich glaube, solange sie weiter besteht, wird sie immer eine wichtige Rolle spielen in der Türkei. ob jetzt eine Lösung kommen, ob eine Lösung der Kurdenfrage kommen könnte, ist unklar. Erdogan bzw. die AKP hatte den sogenannten Friedensprozess gestartet und kündigte Maßnahmen an, die den Frieden hervorrufen sollten. Die waren natürlich nicht ausreichend, einige kulturelle Rechte für Kurden. Und dieser Prozess kam irgendwann ins Stocken und seit gut einem Jahr passiert gar nichts mehr. Ob die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, kann ich nicht sagen. Ehrlich gesagt kann ich auch nicht sagen, ob sie zurzeit stattfinden, weil die Verhandlungen nicht öffentlich geführt werden, sondern eher hinter verschlossenen Türen.
Jetzt hat die AKP durchgesetzt, dass der Präsident direkt gewählt wird. Vorher wurde er indirekt durchs Parlament gewählt. Hat er dadurch oder nimmt er in Anspruch, eine größere Legitimation zu haben als sein Vorgänger jetzt und wird wahrscheinlich auch versuchen, da mehr Macht und Einfluss auf die Politik in der Türkei zu verüben? Ist es denn schon abzusehen, was er dann für Befugnisse haben wird, wenn er dann Präsident ist?
Okay, eigentlich war sein Vorhaben, wie das aller rechter Politiker in der Türkei in den letzten 30, 40 Jahren, das politische System umzukrempeln und ein Präsidialsystem wie in den USA oder Frankreich einzuführen, sodass ein Präsident sehr viel Macht in seinen Händen konzentriert. Das ist ihm aber nicht gelungen bisher, so wie seinen Vorgängern auch nicht. Und das Staatspräsidentenamt in der Türkei hat, man könnte sagen, eine ähnliche Rolle inne wie der Bundespräsident in Deutschland. Also eher eine symbolische. Also in dem Sinne kann man nicht von einem Machtzuwachs ausgehen, der sich durch gesetzlich festgeschriebene Befugnisse ergeben würde. Aber man kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er immer noch seine Finger in der Regierung drin haben wird und versuchen wird, eine Marionette als Ministerpräsidenten einzusetzen und die Regierungspolitik auch zu bestimmen. Also auf diese Art, auf inoffiziellem Wege seine Befugnisse zu erweitern.
Mhm, sowas wie Putin und Medvedev.
Könnte man sagen.
Ja, genau. Aber er hat ja auch eine klare Amerikanisierung des Wahlkampfs schon zugelassen. Er hat nämlich per Gesetz erlaubt, dass Wahlkampfspenden von Privaten oder von der Wirtschaft fließen können für den Wahlkampf. Also er hat auch schon versucht, den Wahlkampf so aufzubauen wie in den USA, so mit dem nötigen Prestige und mit der nötigen medialen Präsenz, sodass er dann auch später sagen kann, das Volk hat mich gewählt, auch direkt, und hat sich für mich entschieden. Dadurch ist meine Legitimation viel größer und dadurch müssten auch meine Befugnisse viel größer sein. Das ist ja vielleicht auch abzusehen, dass er da irgendwie versucht, diesen Link herzustellen. Oder siehst du das nicht so?
Das würde er bestimmt versuchen. Also zumindest diese inoffiziellen Befugnisse dadurch zu legitimieren. Ob diese Befugnisse dann gesetzlich auch zu legitimieren, also so eine Reform durchzuführen, ob das möglich ist, weiß ich nicht. Das würde auf jeden Fall eine große Diskussion auslösen, weil er unter bestimmten Bedingungen gewählt worden wäre dann. Selbst wenn es eine neue Gesetzgebung geben sollte, die dann die Befugnisse des Staatspräsidenten erweitern würden, müssten diese eigentlich ab der Wahl danach gelten.
Vielleicht kommen wir mal zu dem größten Pfund der AKP und auch Erdogan zu sprechen. Er hatte nämlich, seit er ins Amt gewählt worden ist oder seit er Vorsitzender der Partei ist, auch große Erfolge, hauptsächlich wirtschaftlich. Und das interessiert ja viele Türkinnen und Türken. Und hat auch stellenweise den Staat ziemlich neoliberal geöffnet, hat für gutes Wirtschaftswachstum gesorgt dadurch. Aber es ist ja schon abzusehen gewesen, auch durch die Gezi-Park-Proteste, dass da auch schon soziale Konflikte noch nicht ausgefochten worden sind. Meinst du, das kommt noch? Also auch wenn er den Erfolg hatte durch das wahnsinnige Wirtschaftswachstum, dass es da noch eine Klärung bedarf, also die sozialen Konflikte?
Ich würde sagen, auch die Gezi-Proteste selbst hatten mit der wirtschaftlichen Entwicklung sehr viel zu tun. Eben die Neoliberalisierung, die du angesprochen hast, hat viele Gewinner hervorgerufen, aber eben auch Verlierer. Also viele Menschen arbeiten in prekären Verhältnissen. Davon sind auch sehr viele junge Akademiker betroffen zum Beispiel, was dazu führte, dass sie sich überdurchschnittlich viel an den Protesten beteiligt haben. Und es gibt klare Gewinner und klare Verlierer in der Gesellschaft, auch jetzt kurzfristig. Aber durch die Ausweitung der neoliberalen Maßnahmen könnte man davon ausgehen, dass die richtige Zahl der Verlierer sich erst im Fall einer Krise herausstellen würde. Und ich erwarte schon, dass Probleme sichtbar werden in der Zukunft, wenn sie nicht mehr durch den wirtschaftlichen Erfolg gedeckelt werden.
Zum Schluss möchte ich vielleicht auf einen hoffnungsvollen Ausblick hinaus. Türkei oder das Osmanische Reich war ja immer in ihrer Geschichte schon mehreren Regierungsformen ausgesetzt oder hatte verschiedene Regierungsformen und hat sich dann durch Atatürk auch halt demokratisiert und laizistisch aufgestellt. Lässt das auch hoffen für die Zukunft, dass sich nämlich die türkische Gesellschaft, die sich immer schon als sehr reformbewusst, würde ich jetzt mal sagen, herausgestellt hat, auch in Zukunft vielleicht wieder zu einem friedlicheren, liberaleren oder zu einem gerechteren Staat wird?
Eigentlich würde ich den Begriff Demokratisierung im Zusammenhang mit Atatürk nicht benutzen. Es gab politische Fortschritte durch die Gründung der Republik. Frauen haben für damals sehr weitgehende Rechte erhalten. Der Laizismus wurde eingeführt. Die Religion wurde größtenteils entmachtet im Sinne politischer Macht. Die Wirtschaft wurde modernisiert, etc., etc., aber das war ein Einparteiensystem, in dem Tausende von Oppositionellen jeglicher Couleur hingerichtet wurden, zum Teil ohne Gerichtsverfahren. Die ganze Presse wurde kontrolliert von der Regierung, also Demokratisierung wäre nicht das Wort, das ich in diesem Zusammenhang gebrauchen würde. Okay. Dadurch ergibt sich aber auch eine Tradition, die schon damals am Werk war und heute auch am Werk ist. Und auch die ganze Zeit dazwischen hat die Türkei eher eine autoritärere politische Kultur gehabt. Und das passt auch gut zusammen mit der gesellschaftlichen Kultur, mit der Alltagskultur der Gesellschaft. Ich meine, ohne einen radikalen Wandel der Kultur der türkischen Gesellschaft ist ein Wandel der politischen Kultur in dem Land auch nicht wirklich zu erwarten. Die Bevölkerung ist sehr konservativ und viele alltägliche Beziehungen sind nach dem Autoritätsprinzip organisiert. Die Werte, die in der Gezi-Bewegung sichtbar wurden, stellen für mich die Hoffnung für die Türkei dar und man müsste sich neben dem aufständischen Geist vielleicht auch eine Langzeitstrategie einfallen lassen.